Der Weihnachtsbaum steht noch. Das ist wirklich schön, finde ich. Es passt auch sehr gut. Der steht schon, ja, das hält er nicht durch. Passend zu Psalm 1, wenn er seine Wurzeln nicht zum Wasser hinstreckt, dann ist da irgendwann nichts mehr mit Grün. Nein, das passt so sehr, weil wir von Weihnachten herkommen. Weihnachten ist ja nicht bloß mal gewesen. Gott hat seinen Sohn in unsere Welt geschickt. Und weil wir uns schon so dran gewöhnt haben, sage ich es nochmal. Gott hat in seinem Sohn unsere Welt betreten, ihr Lieben. Ja, was ist das eigentlich für eine Nachricht? Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um sein Leben zu unseren Gunsten und an unserer Stelle zu geben. Das gehört auch zu Weihnachten. Um uns sein Leben mit dem Vater im Himmel zu schenken. Das bedeutet Weihnachten. Dass wir die Gemeinschaft mit Gott erfahren können, die immer schon vorgesehen war. In der Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Davon leben wir. Deswegen ist es toll, dass der Baum noch steht und wir uns nochmal daran erinnern können. Der Schöpfer dieser Welt ist kein unnahbarer Gott, den das nicht kratzt, was hier passiert und der sich aus unserem Leben raushält. Sondern er ist mitten hineingekommen und hat sich selbst für uns eingesetzt. Der Herr aller Herren hat den Staub unserer Erde betreten, um uns alles zu schenken, was er hat. So geht er mit uns um. Und unsere Welt leidet darunter, dass sie das nicht begreifen will. Und Weihnachten wird das ja auch immer wieder besonders deutlich, dass so viel anders werden müsste in unserer Welt. Aber wo soll denn bitte das herkommen, das anders werden? Die Kraft, die dazu nötig wäre. Wo soll die Entschiedenheit herkommen für das Umdenken und Andersleben, das der Umweltschutz und der Klimawandel eigentlich längst von uns erfordern, nicht erst seit vorgestern? Wo soll die Wärme herkommen, die der Strom von Flüchtlingen braucht, die in unser Land kommen? Und von denen womöglich, wir haben es eben schon gehört, etliche an Silvester sich auch mal wieder gar nicht irgendwie anpassungsbereit gezeigt haben. Wo soll denn da bitte die Zuwendung herkommen? Und wo soll die Zuwendung herkommen, nach der wir und unsere Mitmenschen uns täglich sehnen? Und die so oft vorenthalten wird, was für viele Erscheinungen in unserer Gesellschaft die Ursache ist. Führt zu lauter Beschädigungen und Enttäuschungen. Wo soll diese Zuwendung herkommen? Der für heute vorgesehene Predigttext aus dem Römerbrief bringt beides zusammen. Die unbedingt nötige Kraft zur Veränderung und die Liebe, die Gott uns deutlich gemacht hat, die Gott uns in der Weltgeschichte erwiesen hat. Wir lesen aus dem Brief des Missionars Paulus an die Christen in Rom, Kapitel 12, die ersten 8 Verse. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, die Schwestern sind allerdings auch gemeint, wurden nur damals nicht angesprochen, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt wörtlich an Dienst gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung, das gleiche Wort bedeutet auch Ermutigung, vermutlich ist hier der Begriff der Seelsorge gemeint. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Hier ist von Gottesdienst die Rede. Aber nicht in der Form, als ob es sich hier darum handelt, dass man sonntags in die Gemeinde geht und etwas, was den Namen Gottesdienst trägt, über sich ergehen lässt, um dann montags genauso weiterzuleben wie am Samstag auch schon. Nein, ganz überraschend und sehr tiefgehend spricht Paulus hier über das Thema Gottesdienst, der nämlich unser ganzes Leben betrifft. Er spricht vom vernünftigen Gottesdienst. Das bedeutet eigentlich im Wörtlichen dort auch logisch. Ja, also folgerichtig. Das ergibt sich einfach aus dem anderen. Oder auch sinnvoll. Deshalb unser Thema heute Morgen: sinnvoller Gottesdienst. In zwei Teilen möchte ich uns den sinnvollen Gottesdienst, den Paulus beschreibt, vorstellen. Erstens, hingeben, was Gott gehört. Und zweitens, ausleben, was Gott schenkt. Hingeben, was Gott gehört. Paulus erinnert. Er erinnert an Weihnachten. Nicht nur. Er erinnert an Karfreitag. Und an Ostern. Dafür hat er die ersten acht Kapitel des Römerbriefs verwendet. Ja, acht Kapitel hat er dafür verwendet, um uns aufzuzeigen, wie Gott sich für uns Menschen eingesetzt hat. Dass er sein wertvollstes, seinen einzig geborenen Sohn für uns gegeben hat, damit wir leben können. Davon ist Paulus mit seinem ganzen Leben bewegt. Das hat ihn über große Teile der damals bekannten Welt zu Fuß oder mit dem Schiff oder wie auch immer geführt. Weil das unbedingt überall hin musste. Und das kann ich auch nur von mir sagen. Auch mein Leben ist da grundlegend anders geworden, als ich begriffen habe, wie Gottes Herz für uns schlägt. Wie Gott sich uns Menschen zugewendet hat. Und es geht im täglichen Leben darum, sagt Paulus, sich daran zu erinnern. Deswegen sagt er, ich ermahne euch. Ermahnen heißt, denk dran, was dir geschenkt ist. Wozu du von Gott gemacht bist. Und nun lebe entsprechend. Ja, das hört sich vielleicht so wie mit dem Zeigefinger an. Der Zeigefinger zeigt aber höchstens auf etwas, worauf wir gucken sollen in diesem Fall. Nämlich, wie barmherzig Gott mit seiner Welt, mit uns Menschen umgeht. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Gott hat uns durch Christus das Leben geschenkt. Wir Menschen hatten es durch die Abkehr von Gott verloren. Das spüren wir in unserer Welt, an jedem Tag und an jedem Ort. Dass da etwas kaputt ist, dass dem Menschen etwas verloren gegangen ist. Nicht zuletzt beim Blick darauf, dass wir alle sterben müssen. Wer es noch nicht erlebt hat, hat es noch vor sich. Ja, da wird es deutlich. Hier ist etwas verloren gegangen. Das Leben ist nicht unbegrenzt, wie es eigentlich sein sollte. Und durch Christus hat Gott es uns neu geschenkt. Die, die ihm glauben, werden dieser Vergänglichkeit enthoben und können ewig mit Gott leben. Das ist atemberaubend. Ja, wir haben unser Leben durch Christus. Durch Christus, aber allein durch Christus haben wir unser Leben. Eigentlich, genau genommen, gehört es ihm, unser Leben. Es gehört eigentlich Gott, sagt Paulus. Deshalb ist es dran, ihm das auch hinzugeben. Er beschreibt das hier wie mit einem Opfer. Opfer wurden zur Zeit des Alten Testaments gebracht, stellvertretend dafür, dass der Mensch sein Leben verloren hat und es aber durch Vergebung nochmal wiederbekommt. Er kann dafür ein Opfer bringen, weil sein Leben eigentlich Gott gehört. Da er es Gott aber immer wieder wegnimmt, ihm nicht zur Verfügung gibt, tritt jemand anders ein. Und nun hat Gott dieses Opfer ein für alle Mal gebracht. Hat seinen Sohn für uns gegeben. Ein für alle Mal hat Jesus jetzt dieses Opfer für uns erledigt, sozusagen. Und nun ist es aber trotzdem gefragt, dass unser Leben wieder mit Gott in Verbindung kommt. Es gehört nach wie vor Gott. Das Opfer macht es gerade deutlich. Aus Dankbarkeit sein Leben Gott hinzugeben. Sich nicht mehr um sich selbst zu drehen. Sondern sich wieder um das zu drehen, was Gott wichtig ist in dieser Welt. Dazu ruft uns Paulus auf. Das ist der folgerichtige, der sinnvolle Gottesdienst. Der eben nicht darin besteht, dass wir uns irgendwie berieseln lassen. Der nicht darin besteht, sonntags morgens ist es schön in der Gemeinde und ansonsten kann Gott uns gestohlen bleiben. Nein, es geht um Leben. Es ist ein lebendiger Gottesdienst. Das Leben ist in der Gemeinschaft mit Gott zu finden. Und deshalb ist auch die Gemeinschaft mit Gott das, was jeden Tag Leben ist. Und da hinein möchte Paulus uns führen. Er zeigt das jetzt einfach mal praktisch auf, wie das aussieht und beginnt eben mit dieser Aufforderung. Wir können nun im Gespräch mit Gott klären und im Hören auf seine Worte in der Bibel können wir klären, was denn in unserem Leben jetzt eigentlich seinen Platz und wo es seinen Platz haben soll und was möglicherweise auch nicht. Vorhin hat mich meine Frau darauf hingewiesen, dass ich nicht passend gekleidet war. Der Kragen war raus. Ja, und so gibt es eben auch passendes Leben. Man kann sich passend kleiden im Leben oder auch nicht. Das passte hier nicht her. Und so sagt Paulus, passt es manches auch nicht zu Gott. Und es ist eben ein passender Gottesdienst, ihm dein Leben zur Verfügung zu stellen. Als lebendiger Gottesdienst. Wie das aussieht, beschreibt er dann als zweites. Leben, was Gott schenkt. Er formuliert hier so viel wie, passt euch nicht dem Schema dieser Welt an. Oder dem Muster. Ja, da gibt es also eine bestimmte Art und Weise zu leben, zu funktionieren, zu denken. Und er sagt, diese Welt ist leider sehr stark davon geprägt, dass sie sich von ihrem Schöpfer gelöst hat. Dass sie ihn nicht haben will. Dass wir Menschen unser eigener Gott sein wollen, aber dann eben auch uns selbst und uns gegenseitig ausgeliefert sind. Und deshalb sagt er, passt euch diesem Lebensmodell bitte nicht an. Man kann das vielleicht auch so vergleichen, in unserem Körper gibt es ja die Polizei, die weißen Blutkörperchen. Wenn etwas Fremdes eindringt, dann kommen die normalerweise, deswegen ist Eiter an sich ja nichts Schlechtes, sondern deutet darauf hin, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass da etwas im Körper ist, was nicht hingehört. Ja, da sammeln sich die weißen Blutkörperchen und wollen das gerne ausstoßen. Paulus sagt, so macht diese Welt es mit Gott. Und deswegen wird sie es auch mit denen machen, die zu Gott gehören. Ja, das passt in der Welt nicht. Deswegen werden in weiten Teilen der Welt Christen verfolgt. Werden bekämpft. Wir spüren wenig davon. Manchmal frage ich mich aber, bist du denn so harmlos, dass man nichts gegen dich hat? Ja, denn als Jesus kam und die Liebe Gottes vollständig ausgelebt hat, da hat die Welt, haben die Menschen ein Problem gekriegt mit ihm. Das verträgt sich offensichtlich nicht. Deshalb sagt Paulus, passt euch nicht dem Schema dieser, wörtlich steht dort, Weltzeit an. ja, dieses Zeitraumes, der von der Abkehr von Gott geprägt ist. Richte doch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und da gibt es nochmal ein interessantes Bild. Vielleicht hat das jemand von euch sich damit auch schon mal beschäftigt. Wenn man einen Frosch in einen Topf mit heißem Wasser reinwirft, also reinfallen lässt, dann springt er sofort wieder raus. Ja? Sofort ist er weg. Wenn man allerdings den Frosch, den gleichen Frosch, in einen Topf mit kaltem Wasser tut und das Wasser langsam erhitzt, dann lässt er sich kochen. Ja, der Frosch merkt nicht, dass das Wasser wärmer wird und irgendwann auch zu warm für ihn wird, schädlich wird. Der würde sich kochen lassen. Hat jemand mal ausprobiert. Tatsächlich. Ja, und für mich ist das immer wieder etwas, was mich bewegt in Bezug auf mein Leben als Christ und in Bezug auf unser Leben als Christ. Es kann also passieren, dass wir uns nur einfach an vieles gewöhnen. Dass es nur deshalb uns nicht mehr beißt, dass es nur deshalb nicht mehr fremd ist, weil wir uns schon so dran gewöhnt haben. Ich behaupte jetzt mal, dass was für uns schädlich ist, ist nicht vor allem das, was knallhart auf unsere Vorstellungen trifft, wo wir gleich merken, nee, also sowas will ich ja nicht. Nee. Von uns würde keiner zum Hass gegen Menschen aufrufen. Ah, das passt überhaupt nicht. Aber wenn man immer wieder Vorbehalte streut, ganz langsam gegen irgendwen oder irgendwas, so dann würde man, und ich behaupte, in Deutschland wissen wir ja nun erst recht etwas davon, seit der Zeit der Nazis, dass man Menschen an etwas gewöhnen kann. Und dann halten die nachher Dinge für richtig, die sie vorher und mit Abstand gesehen, wir können ja heute leicht darüber reden, hinterher, als völlig falsch ansehen. Und so kann es uns Christen auch gehen. Uns wird immer mal wieder der Vorwurf gemacht, Christen sind einfach immer nur langsamer. 20 Jahre später ist auch bei Christen alles so, wie es im Rest der Welt ist. Das ist ein schlimmer Vorwurf. Der Widerstand ist allerdings nicht so einfach aufrechtzuerhalten. Denn es gibt Dinge, die sind nicht so leicht zu entscheiden. Es gibt Dinge, die in unserer Welt wichtig sind, die sind auch tatsächlich Gott wichtig. Das gibt es. Der Mensch ist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Da ist nicht alles grundsätzlich jetzt falsch. Aber eben doch vieles. Vieles ist davon geprägt, dass nicht gesehen wird, dass der Mensch ein von Gott geliebtes Geschöpf ist. Man könnte damit anfangen, schon von der Zeugung an. Ja, es sind weit über 100.000 Kinder, die abgetrieben werden heutzutage. Nun sage man mal, das halte ich falsch, kriegt man heute schon in unserem Land erheblich Probleme. Ja, darf man schon kaum noch äußern, wenn man in Ruhe leben will. Hat man sich längst dran gewöhnt. Ich frage mich, wann es soweit ist, bis wir am Ende der Lebenszeit anfangen, Menschen zu sagen, du bist nicht lebenswert. Das wären die krassen Beispiele. Die anderen Beispiele sind die. Kann ich nur von mir erzählen. Ich wurde in meiner Firma als Laborant früher fast gefeuert, als ich Daten nicht mehr fälschen wollte. Ja, Analyse, ein Analysedatum. Jede Analyse wurde mit einem Datum versehen. Das hat der Firma Geld gebracht, wenn wir die Sachen gleich untersucht haben, aber so getan haben, als ob sie erst später gemacht wurden. Ich kann das jetzt nicht genauer erklären. So, und irgendwann nach einem halben Jahr etwa habe ich da solche Gewissensprobleme gehabt, dass ich meinem Chef gesagt habe, also entschuldigen Sie, das kann ich nicht mehr machen. Ja, das kann ja Auswirkungen auf Ihren Verbleib in unserer Firma haben. Ja, das habe ich dann Gott vorgelegt. Es hatte dann keine Auswirkungen. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Ich habe auch nie wieder ein Datum gefälscht. War interessant. Aber viele Jahre später wollten wir eine Lebensversicherung abschließen, meine Frau und ich. Und unser befreundeter Versicherungsfachmann kam und kam nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar Termine verschoben haben. Jedenfalls, er war dafür verantwortlich, dass immer dieser Vertrag nicht zustande kam. Und dann haben wir uns doch eines Tages zusammengesetzt, haben das alles besprochen und dann wollte er das klar machen bei sich in der Firma. Und dann wurde deutlich, noch einen Tag vorher hätte man diesen Vertrag zu den ursprünglichen Bedingungen abschließen können. Seit dem 1. sowieso hatte sich alles geändert. Die Bedingungen waren jetzt wesentlich schlechter. Hat er natürlich mit gekämpft, hat mit seinem Chef gesprochen. Und dann haben sie vereinbart, na, man könnte ja einfach das Datum ändern. Und wisst ihr was? Ich habe es mitgemacht. Ihr merkt, es bewegt mich bis heute. Da war ich unwahr. Ja, ich hätte sagen müssen, nee, gehen wir jetzt woanders hin, wo die Bedingungen besser sind. Oder ich mache es zu den schlechten Bedingungen. Interessanterweise wurde diese Versicherung recht schnell unter Zwangsverwaltung gestellt, weil die so schlecht gewirtschaftet haben. Aus diesem Vertrag kommt wahrscheinlich kaum irgendwas raus. Obwohl wir einzahlen ständig. Das ist schon verrückt. Das bringt mich zum Nachdenken, sowas. Ja, wir haben nicht mal was davon gehabt. Ihr Lieben, manchmal hat man ja noch rein äußerlich was davon. Aber das finde ich interessant. Wie ist es denn mit der Wahrheit in unserem Leben? Ja, das frage ich mich an so einer Stelle. Mensch, Junge, was machst du denn da? So schnell kann man sich an Dinge gewöhnen. Ja, die allgemein gelten. Und Paulus sagt uns, nein, Leute, gewöhnt euch daran bitte nicht. Nun ist interessant, wie können wir denn anders werden? Manche sagen mir, ich muss an mir arbeiten. Also das hört man eigentlich ständig. Habt ihr das schon mal probiert, an euch zu arbeiten? Hammer und Meißel vielleicht. Ja, weiß ich, wie man da so vorgehen müsste. Massagen verändern leider innerlich nicht so viel. Ja, vielleicht geht es euch wie vielen anderen, das Arbeiten an einem selber kann einem auch ziemlich zum Halse raushängen. Denn man kriegt doch so viel nicht anders. Ja, das ist eine Erfahrung, die Menschen machen, ständig und überall. Wir ändern uns doch herzlich wenig. Und das ist jetzt interessant. Da ist ja der Heilige Geist schon längst viel weiter gewesen. Die Bibel sieht das ja anders. Zunächst wird hier übersetzt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, eurer Gesinnung. Ja, ist also mehr als nur mein Verstand, sondern es ist im Grunde mein ganzes Lebensmotto gemeint. Meine Lebenseinstellung ist hier gemeint. Mein Herz. Worum geht es mir eigentlich? Soll erneuert werden. Genau das brauchen wir. Das würden auch viele andere Menschen sagen. Viele Ideologien wollten auch schon den neuen Menschen schaffen. Aber wie passiert das? Ändert euch, steht da. Nein, steht da nicht. Wörtlich im Griechischen steht da ein Passiv. Werdet verändert oder lasst euch verändern, umgestalten. Lasst euch verändern. Was ist das für eine Botschaft? Du kannst anders werden, aber du musst es nicht selber machen. Wie geschieht das? Ich möchte zunächst, ich finde diese Karte so toll, die gab es vor Jahren mal, weil der Vers mal Jahreslosung war. Das Wort für umgestalten, für verändern, Metamorpho steht dort im Griechischen, kennen wir vom Schmetterling und der Raupe. Ja. Die Raupe nimmt Nahrung zu sich. Und dann ist es in ihr angelegt, das ist ihr Wesen, dass sie irgendwann sich so verpuppt und aus dieser Puppe ein Schmetterling wird. Dann kann die plötzlich ganz andere Dinge. Das ist also verrückt. Sie bleibt zwar die gleiche Person, es war diese Raupe, aber sie wird nicht mal mehr Raupe genannt. So anders sieht die dann aus und ist die dann. Sie kriecht plötzlich nicht mehr auf dem Boden rum, sondern fliegt. Ja, sie nimmt diese Veränderung nicht selbst vor, die Raupe. Mal davon abgesehen, dass man mit einer Raupe nicht reden kann. Aber sagt der doch mal, nun werd doch mal ein Schmetterling. Vielleicht kann man sich das mal ein bisschen vorstellen. Klingt absurd. Ja, aber wir sagen dauernd, werd doch mal ein anderer Mensch. Nein, das geschieht, weil es angelegt ist. Es geht um die richtige Nahrung jetzt. Dass du zur Entfaltung kommen lässt, was dir geschenkt ist. Ausleben, was Gott schenkt. Ist ja der zweite Teil. dann kannst du anders werden, obwohl du noch die gleiche Person bist. Natürlich hat das Bild seine Grenzen. Es geht nur um diesen Kern des Vergleichs. Menschen, die an Jesus glauben, sind dieselben Personen wie vorher auch. Manche wissen ja auch gar nicht, wann sie mal nicht geglaubt haben, weil die das schon als Kind kennengelernt haben zum Beispiel. Es geht gar nicht darum, ob du irgendwas Besonderes spürst, sondern es geht darum, was dein Leben bestimmt. Ja, wovon du bewegt bist. Ist das von Weihnachten, dass Gott zu dir gekommen ist und bei dir ist, dass Gott mit dir in den Dreck geht und deinen Dreck wegmacht? Dass Gott nicht kneift, wenn es schwierig wird in deinem Leben, sondern dass er da ist, dass er dich dann trägt. Bist du davon bewegt? Oder musst du dir alles selber erarbeiten und dann wirst du es ständig von anderen auch verlangen? Dann müssen die anderen bitte ihre Leistung bringen, bevor du mit ihnen zufrieden bist. Dann müssen andere freundlich sein zu dir, bevor du sie magst. Dann müssen sie so aussehen, wie es dir gefällt, bevor du sie akzeptierst. Und hier ist die Veränderung, sagt Paulus, nimm zu dir, was Gott dir längst geschenkt hat, wie Gott sich dir deutlich gemacht hat, wie er sich in unserer Weltgeschichte gezeigt hat, als der, der zu uns kommt und für uns da ist und sich mit Haut und Haaren im wahrsten Sinne des Wortes für uns einsetzt. Davon ist unser Leben geprägt. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Es würde nicht mehr zu dir passen, auf dem Boden rumzukriechen, der bedeutet, gehe mit der Unwahrheit um, hasse andere Menschen, warte darauf, dass sie sich bei dir anbieten und erst so sympathisch sich gebärden, damit du sie mögen kannst. Nein, sondern fang an zu fliegen, lieber Schmetterling. Gott hat dich längst erhoben. Du kannst einen Blick auf diese Welt nehmen mit den Augen der Liebe Gottes und kannst mit Menschen so umgehen. Und das gilt es, jeden Tag zu üben, zu leben. Und nun hinkt der Vergleich einfach an der Stelle, dass wir dummerweise irgendwie manchmal gar nicht wissen, bin ich jetzt Raupe oder Schmetterling, weil sich das so, das ist in unserem Leben so komisch. Ja, und jetzt, das kann man mit Bildern jetzt nicht mehr ausdrücken, dieser Sachverhalt, dass bei uns das Alte leider so, bei mir findet ihr sofort alles, was mich früher ausgemacht hat, sobald ich nicht mit den Gedanken dabei bin, dass Jesus mich liebt. Ich merke das zum Beispiel, man will nicht immer von meiner Familie reden, bei meiner Fußballmannschaft habe ich jetzt gerade kürzlich festgestellt, die Jungs haben die ganze Zeit lang ganz gut gespielt und dann steigen die Erwartungen des Trainers und dann werde ich unzufrieden. Das, was immer so viel Spaß gemacht hat, war, dass wir uns einfach freuen miteinander, dass wir Fußball spielen können. Ich behaupte mal, dann kann man auch in den Lehrbüchern lesen, dann entwickeln sich die Kinder am besten. Wenn man jetzt anfängt, irgendwelche Pflänzchen, so klein sie noch sind, aus dem Boden ziehen zu wollen, dann macht man sie kaputt. Ja, das heißt, der Trainer macht mit seiner Erwartungshaltung eigentlich das, was er gerne damit erzeugen will, macht er eigentlich wieder kaputt. Ja, und da habe ich wieder gemerkt, Matthias, das ist dein altes Fußballerdenken. Ja, beim Fußball ist es leider üblich, das hat mich früher schon gehasst als Fußballer, aber es ist leider üblich, man sagt, was nicht gut ist, das andere kann ja so bleiben, das braucht man ja nicht erwähnen. Ja, da kommt aber keine Freude mehr auf. So, die Frage ist, wie gucken wir die Menschen an, mit denen wir leben? Und das habe ich mir dann überlegt, wie guckst du eigentlich die Kinder an? Und ich habe dann wieder eine Änderung vorgenommen. Ja, und so geht uns das. Man muss da immer wieder hin zurück. Deswegen schreibt Paulus diese Dinge. Ja, weil es nicht selbstverständlich ist. Es versteht sich offensichtlich nicht von selbst. Es kommt darauf an, wie du dich ernährst. Womit wir uns beschäftigen, das ist eine menschliche Tatsache, eine menschliche Erfahrung, die wir machen können, womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Wenn es vor allem die Zeitung und der Fernseher ist, ich behaupte, in die Zeitung sollte ein Christ gucken, der muss wissen, was in der Welt los ist, aber wenn es vor allem diese Dinge sind, dann wird das, was uns dort rüberkommt, vor allem auch unser Leben prägen. Wir haben die Gelegenheit, bei Gott nachzugucken und im Gebet nachzufragen, wie siehst du denn die Dinge? Und das ist wichtig, dass wir das pflegen. Deshalb gibt es zum Beispiel auch Gemeinde. Ja. Keiner trifft sich hier, weil es die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche geben muss. Oder in der Kirche, weil es die Kirche unbedingt geben muss. Oder in der freien Gemeinde, weil es eine freie Gemeinde unbedingt geben muss. Ja, deswegen habe ich ja mal vor Jahren beim Mitarbeiterwochenende gefragt, warum machen wir unseren Laden nicht einfach dicht? Nein, sondern es gibt uns, hoffentlich erlebst du das so, es gibt uns, weil hier etwas zu holen ist, das uns ermöglicht, mit Gott zu leben an jedem Tag. Und darum geht es. Ja, nicht als Druck, aber als eine Frage, die uns bewegen kann. Es geht nicht darum, heute hier gleich rauszugehen, wie du gestern gekommen bist, wollte ich fast sagen, wie du heute Morgen gekommen bist. Ja, sondern, dass wir uns beschenken lassen. Und dass wir dieses Geschenkte jetzt auch ausleben. Und das geht nicht einfach von alleine. Da sind wir beteiligt. Gott setzt keinen Menschen außer Kraft. Er nimmt uns voll und ganz ernst. Ja, Bibellesen und Gebet, Bibelgespräch, sowas gibt es zum Beispiel bei uns. Ja, und ich finde, das sind wirklich tolle Gespräche, die wir da haben. Wenn es nicht so ist, wenn uns das nicht weiterbringt, mögen mir die, die kommen, es sagen. Aber Hauskreise, wie auch immer, das ist alles dazu da, damit die Nahrung in entsprechenden Stücken, die wir auch verdauen können, bei uns hineinkommt in den Körper, in den Menschen und ihre Kraft entwickelt. Ja, in unserer Welt zählt heutzutage zum Beispiel, Hauptsache ich bin glücklich. Und alles, was mir dazu in den Kram passt, das ist gut. Und was dazu nicht passt, das ist schlecht. Ja, gelten tut, was sich gut anfühlt. Oder es zählt, was wir haben. Ja, wer nicht recht mithalten kann, der ist auch nicht so recht ernst zu nehmen. Oder Hauptsache, ich kann tun und lassen, was ich will. Bloß nicht einschränken lassen von anderen, vielleicht sogar von Kindern oder wie auch immer. Ja, mal sehen, wo unsere Gesellschaft noch hingeht mit dieser Einstellung. So, und was zählt bei Gott? Bei Gott zählt, jeder Mensch ist geliebt. Und Liebe ist dein Lebenselement. Dich lieben zu lassen und zu lieben, ist das, was das Leben ausmacht. Und nun denk doch mal von da aus dein Leben. Wenn du in die Familie gehst nachher. Wenn du morgen am Arbeitsplatz bist. Von da aus mal dein Leben denken. Gott ist damit drin. Der flickt mit dir auch irgendwelche Motoren. Und immer geht es ihm darum, dich zu beschenken und die Menschen, mit denen du zu tun hast. Das gilt auch in unserer Gemeinde. Das kann ich jetzt kaum noch richtig beschreiben. Ja, wir haben Gaben bekommen von Gott. Möglichkeiten, könnte man auch sagen. Fähigkeiten. Die wollen auch entwickelt werden. Die können auch verkümmern, wenn man sie nicht einsetzt. Aber diese Gaben sind nicht dazu da, dass wir uns damit nur selber versorgen und selber steigern, sondern die sind dazu da, dass alle etwas davon haben. Ja, und nun soll nicht einer meinen, ich kann alles und muss deshalb auch alles machen. Da wird der anderen was wegnehmen. Und vor allem, da keiner alles kann, wird der anderen sogar schaden, wenn er manche Dinge anpackt. Und es geht darum, dass keiner sagt, ich kann nichts, deswegen kann ich mich auch nicht beteiligen. Ich ziehe mich einfach auf mein Privatleben zurück. Alles andere interessiert mich nicht. Da kann man schon mal üben. Auch ist in unserer Gesellschaft auch gefragt. Wir sind ja der Körper von Jesus als Gemeinde. Da brauchen Menschen uns. Und das wird in der Gemeinde schon mal geübt. Zum Beispiel prophetische Rede. Ja, dass man die Vergangenheit aus Gottes Wort beleuchten kann. In die Gegenwart hinein Gottes Wort sprechen kann und sagen kann, was es bedeutet. Was es für unser tägliches Leben bedeutet. Und dass man, das ist auch immer wieder geschenkt worden, auch über die Zukunft etwas sagen kann. Aber nicht darin besteht nur prophetische Rede, sondern es ist eigentlich das Hineinsprechen des Wortes Gottes in die Situation. Ein Amt, so nennen wir es bei uns, die Amtsträger. Nein, das ist eigentlich ein Dienst. Ja, man hat eine Aufgabe bekommen, Verantwortlichkeit für etwas. Dann ist es wichtig, dass wir dienen. Dass wir es zugunsten anderer einsetzen. Lehre. Ja, erklären, was wir eigentlich glauben. Wer das kann, soll lehren. Deswegen sage ich auch unseren Ehrenamtlichen immer, die Gabe zu haben, kann auch eine Aufgabe, also bedeutet eigentlich sogar eine Aufgabe. Hier ist nicht nur dran, dass nur einer hier immer sagt, wie das von Gott auszusehen ist. Ermahnung, wie gesagt, da steckt auch Ermutigung drin, Trösten auch zum Beispiel, das ist wahrscheinlich der Bereich der Seelsorge. Wer zur Seelsorge begabt ist, der soll sich um die Seele anderer sorgen. Ja, solche Leute darf und soll man auch aufsuchen. Ja. Gott hat unser Leben so angelegt, dass wir nicht alleine zurechtkommen. Es ist keine Schande, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist im Grunde eine Schande, wenn man es nicht tut, wenn man so tut, als könnte man alles alleine. Da muss man mit scheitern. Gibt jemand, ja, es ist also jemand, ein Großzügiger, es geht nicht um das, was sowieso jeder abgibt und abgeben soll, sondern ein Großzügiger, der soll dann fröhlich geben. Muss man natürlich auch entsprechende Güter erstmal zu haben. Ja, das ist die Aufgabe der Reichen. Nicht nur zu verwalten, was sie haben im Sinne von, wie kriege ich noch mehr, sondern es weiterzugeben. Steht jemand der Gemeinde vor, hat er also eine Leitungsaufgabe, dann geht es darum, darin den Menschen zu dienen, dass er das sorgfältig tut. Dass nicht immer in den Hintern getreten werden muss, kannst du mal deine Aufgabe bitte wahrnehmen. Ja, wir haben zum Beispiel etwas verpasst als Leitungsgremium, weil schon wieder zum zweiten Mal dieser Saal kalt war, als wir heute Morgen uns getroffen haben. Da haben wir als Leitung etwas verpasst und irgendjemand anders seine Aufgabe. Nur weil die Leute, die es sonst immer machen, gerade nicht da sind. Das ist interessant, wie schnell man das wahrnehmen kann, dass man eben auch seine Aufgabe verpassen kann. Jeder hat seine Aufgabe und die sollen wir wahrnehmen und nicht noch 25 andere. Übt jemand Barmherzigkeit? Ja, kümmert sich also um die Not anderer Menschen, dann soll er es gern tun und sich nicht dabei dumm vorkommen, weil in unserer Welt immer nur das gilt, was man für sich selber tut. Das mal als Zusammenfassung davon, ihr Lieben. In Verbindung mit Jesus zu leben, ist das Beste, was uns passieren kann. Denn Jesus selber zum Beispiel hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie überfließendes Leben haben. Ja, wenn es um Leben geht, dann geht es um Verbindung mit Gott. Deshalb, sinnvoller Gottesdienst bedeutet sinnvolles, erfülltes Leben. Je mehr Einfluss Jesus auf dich hat, desto mehr fließt von seinem echten Leben in deins hinein und von da auch zu anderen. Setze dich also dem Segen Gottes aus. Und gib ihn an andere weiter.